Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Wie steht es um die Rechtsstaatlichkeit in Europa? Das hat die EU-Kommission in ihrem ersten Rechtsstaatlichkeitsbericht untersucht. Darin hat sie vor allem Polen und Ungarn strukturelle Probleme attestiert. Aber auch in Deutschland gibt es Verbesserungspotenzial. Darüber haben wir mit dem EU-Justizkommissar Didier Reynders gesprochen. Außerdem, der Konflikt zwischen der Türkei und Frankreich erreicht einen neuen Höhepunkt. Die Auswirkungen der verschärften Rhetorik rund um den Karikaturenstreit sind nun auch im Alltag vieler Menschen deutlich zu spüren. Vor rund einem Monat hat die EU-Kommission ihren ersten Bericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in den 27 Mitgliedstaaten vorgelegt. Untersucht wurden vier Bereiche: die Unabhängigkeit der nationalen Justizsysteme, Rahmen für die Korruptionsbekämpfung, Medienpluralismus und sonstige institutionelle Aspekte im Zusammenhang mit Gewaltenteilung. Die Kommission sieht Defizite vor allem in Osteuropa. Besonders in Polen und Ungarn geht es um strukturelle Probleme beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Doch auch in anderen Mitgliedstaaten gibt es nach Einschätzung der Kommission Verbesserungspotenzial. Der zuständige EU-Kommissar für Justiz, Didier Reynders, stellt den Bericht heute im Deutschen Bundestag vor. Wegen der Pandemie per Videozuschaltung. Ich konnte mit Didier Reynders vor der Sendung über den Bericht und das Thema Rechtsstaatlichkeit in der EU sprechen. Auch Deutschland wurde in dem Bericht kritisiert. Zum Beispiel verweist die Kommission auf die laufende Diskussion darüber, ob Justizminister gegenüber Staatsanwälten weisungsbefugt sein sollten. Ein anderer Kritikpunkt betrifft die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Mai, demzufolge Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank zum Teil verfassungswidrig sind. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dabei über europäisches Recht hinweggesetzt und gefordert, dass die Europäische Zentralbank bessere Begründungen liefern müsse. Ich habe Didier Reynders gefragt, ob die Europäische Kommission deshalb nun ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten wird.
Wir werden sehen, ob es nötig ist, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten, nachdem der juristische Dienst dazu seine Einschätzung abgegeben hat. Was wir nach der Entscheidung des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts sehr klar gesagt haben, ist, dass wir den Vorrang des europäischen Rechts und die exklusive Kompetenz des EuGH, das EU-Recht zu interpretieren, stark verteidigen müssen. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen so gesagt, und natürlich müssen wir das auch in allen EU-Mitgliedstaaten durchsetzen. Jetzt schauen wir aber erst einmal, was die juristischen Optionen sind, welche Argumente für ein Vertragsverletzungsverfahren sprechen. Aber dieses Verfahren ist für alle Mitgliedstaaten gleich. Das ist ja auch das Hauptziel des Rechtsstaatsberichts, den wir Ende September veröffentlicht haben. Es soll ja zeigen, dass wir uns den Zustand des Rechtsstaats in allen 27 Mitgliedstaaten anschauen. In manchen Ländern gibt es strukturelle Probleme, wie Ungarn und Polen, in anderen wie Deutschland eher punktuelle.
Sie sprechen Polen und Ungarn an. Die Kommission scheint besonders besorgt über den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in diesen beiden Ländern zu sein. Die Unabhängigkeit der Gerichte, die Pressefreiheit, die Gewaltenteilung, das sind einige der Kritikpunkte in dem Bericht der Kommission. Könnte dieser Bericht über alle 27 Staaten nicht auch einen gegenteiligen Effekt haben? Schließlich können Polen und Ungarn jetzt darauf verweisen, dass es auch in anderen Ländern Probleme gibt mit der Rechtsstaatlichkeit.
Yes, but I said we have shown that there are some member states where it's possible to have a systemic issue.
Ja, aber dieser Bericht hat gezeigt, dass manche Staaten eben ein strukturelles Problem haben. Das sehen wir zum Beispiel in Polen, wo Monat für Monat Entscheidungen getroffen werden, die die Unabhängigkeit der Justiz gefährden. Das ist der Grund, warum wir Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet haben. Auf der einen Seite wegen verschiedener polnischer Gesetze, aber auch gegen sehr spezifische Einzelentscheidungen, wie Disziplinarmaßnahmen gegen Richter. Deswegen haben wir den EuGH gebeten, Maßnahmen dagegen zu ergreifen.
Aber Sie haben in dem Bericht ja Verbesserungspotenzial bei fast allen Mitgliedstaaten ausgemacht. Also wie sehr ist der Bereich Rechtsstaatlichkeit ein Problem in der EU?
In manchen Ländern haben wir grundlegende Probleme festgestellt. Aber ich denke, das wichtigste Ziel des Berichts über die Rechtsstaatlichkeit ist es, eine permanente Debatte darüber auf der europäischen Ebene in Gang zu setzen. Wir haben seit Jahrzehnten Debatten über die Finanzhaushalte der Mitgliedstaaten. Wir reden auch über strukturelle Reformen in den Mitgliedsländern, zum Beispiel über die Rentensysteme. Aber es ist heute auf der europäischen Ebene immer noch schwer, eine echte Debatte über Rechtsstaatlichkeit zu führen. Ich habe deshalb vorgeschlagen, dass wir einen jährlichen Bericht dazu einführen. Das hat einige Jahre gedauert. Jetzt liegt der erste Bericht vor. Und dank der deutschen EU-Ratspräsidentschaft reden wir darüber auf der europäischen Ebene, über den Rechtsstaatsbericht im Allgemeinen, aber auch über die Situation in Polen und Ungarn. Diese Gespräche werden wir natürlich auch mit dem nächsten Land, das die EU-Ratspräsidentschaft innehaben wird, weiterführen. Es ist einfach sehr wichtig, die Debatte über Rechtsstaatlichkeit überhaupt zu beginnen, um zu zeigen, dass wir diese Frage genauso anhaltend diskutieren wie die Finanzhaushalte der Mitgliedstaaten.
Ja, lassen Sie uns zu diesem Stichwort, dem Budget, kommen. Denn die entscheidende Frage ist ja, welche Konsequenzen folgen aus einer Verletzung von Rechtsstaatlichkeitsprinzipien? Es wird gerade verhandelt über den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, der eine Verkürzung von Geldern vorsieht für Länder, die gegen Rechtsstaatlichkeitsprinzipien verstoßen. Die Kommission hatte einen Entwurf vorgelegt, die deutsche Ratspräsidentschaft hat einen Kompromiss vorgeschlagen, der ist auch von der Mehrheit der Mitgliedstaaten akzeptiert worden, aber das Europäische Parlament findet diesen Kompromiss deutlich zu schwach. Wo steht die Kommission?
Wir arbeiten auf der Grundlage unseres Vorschlags. Das ist ein Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2018. Wir haben damals einen sehr weit gefassten Vorschlag gemacht, um einen effizienten Rechtsstaatsmechanismus zu bekommen. Jetzt beschäftigen sich das EU-Parlament und der Rat mit diesem Vorschlag. Und da gibt es vor allem zwei Schwierigkeiten. Zum einen geht es um die Frage, wann ein solches Verfahren ausgelöst werden soll. Der Anwendungsbereich darf nicht zu eng gefasst sein, damit die EU-Kommission den Rechtsstaat in einem Mitgliedstaat auch wirklich analysieren und dann einen Vorschlag für Konsequenzen machen kann. Die zweite Schwierigkeit ist, sich darauf zu einigen, mit welcher Mehrheit ein Strafverfahren in Gang gesetzt werden soll. Wir haben dafür die sogenannte umgekehrte qualifizierte Mehrheit vorgeschlagen, also dass es eine Zweidrittelmehrheit der Mitgliedstaaten braucht, um Strafmaßnahmen, die die Kommission verhängt hat, noch zu stoppen. Und der dritte wichtige Punkt ist, dass die Kürzungen von EU-Geldern am Ende nicht die treffen dürfen, die die EU ja eigentlich fördern will. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen. Natürlich wollen wir Bauern in allen Mitgliedstaaten unterstützen, auch in Ländern, in denen es ein Problem mit der Rechtsstaatlichkeit gibt. Wir müssen also die Zahlungen von EU-Mitteln an die Regierungen aussetzen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Endempfänger der EU-Subventionen ihr Geld erhalten. Wir kürzen also die Mittel, aber nicht komplett.
It will be possible to cut some kind of financing, but not all.
Aber das ist die Kritik daran, dass der Mechanismus sehr viel weniger effektiv sein wird, weil er nur aktiviert wird, wenn EU-Gelder veruntreut werden und nicht für generelle Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit gilt. Untergräbt das nicht die gesamte Idee dieses Rechtsstaatlichkeitsberichts, wenn am Ende wahrscheinlich keine echten Konsequenzen folgen werden?
Das ist der Grund, warum wir gerade große Diskussionen haben zwischen dem Rat und dem Parlament, mit der Unterstützung der Kommission, um einen fairen und korrekten Anwendungsbereich für den Rechtsstaatsmechanismus zu finden. Wir müssen also das Risiko von möglichen Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit und generelle Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit bedenken, bevor wir ein Verfahren beginnen. Ein Beispiel. Wenn ein Land kein unabhängiges Justizsystem hat, ist natürlich auch das Budget in Gefahr. Denn es ist in diesem Land dann nicht möglich, ein Gerichtsverfahren wegen der Veruntreuung von EU-Geldern zu führen, wenn die Justiz nicht unabhängig ist. Wir müssen also einen breiten Anwendungsbereich haben, um die Möglichkeit zu haben, ein Verfahren einzuleiten. Wir versuchen, die EU-Gelder vor Defiziten beim Rechtsstaat zu schützen. Wir müssen EU-Gelder gegen verschiedene Korruptionsfälle, Betrug und Missbrauch sichern. Und wir arbeiten deshalb jetzt mit der Europäischen Staatsanwaltschaft zusammen. Zum ersten Mal werden wir Ermittlungen auf europäischer Ebene beim Kampf gegen Betrug und Missbrauch von EU-Geldern führen. Aber das gilt natürlich nur für die 22 Mitgliedstaaten, die bei der Europäischen Staatsanwaltschaft mitmachen. Das ist ja ein freiwilliges System. Und Polen und Ungarn machen dabei nicht mit. Also, wenn es unmöglich ist, Ermittlungen auf europäischer Ebene zu starten, müssen wir unabhängige Justizsysteme vor Ort haben.
Was ist die Mindestforderung der EU-Kommission für diesen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus?
Nochmal, effizient zu sein.
Aber was heißt das genau?
Das bedeutet, wir brauchen einen weit gefassten Anwendungsbereich, damit wir auch wirklich ein Verfahren starten können, wenn wir Rechtsstaatsdefizite sehen. Natürlich kann man den Rechtsstaatsmechanismus verknüpfen mit Gefahren für den EU-Haushalt. Aber diese Verknüpfung muss weit ausgelegt werden, denn wenn man das EU-Budget schützen will, dann muss es in allen Mitgliedstaaten eine ernsthafte Korruptionsbekämpfung und eine unabhängige Justiz geben. Also versuchen wir jetzt gemeinsam mit dem EU-Parlament und dem Rat, ein Instrument zu schaffen, das es der Kommission ermöglicht, zu handeln, wenn es nötig ist. Vom EU-Parlament bekommen wir starke Unterstützung, aber wir brauchen auch die Zustimmung vom Rat, und das ist schwierig. Und in diesem Trilog befinden wir uns gerade, dass der Rat, das EU-Parlament und die Kommission nach einer Einigung suchen.
Sagt der EU-Justizkommissar Didier Reynders zum Rechtsstaatmechanismus, über den derzeit die Institutionen der EU verhandeln. Dabei scheint es Fortschritte zu geben. Ein Sprecher der deutschen Ratspräsidentschaft nannte die dritte Verhandlungsrunde im Trilog gestern Abend konstruktiv. Die nächste Sitzung findet am Donnerstag statt. Im Frühjahr hat die Pandemie viele Menschen in Versorgungspanik versetzt. Toilettenpapier, Nudeln und Mehl gehörten in Deutschland zu den Produkten, die zeitweise gehamstert wurden und deshalb oft schwer zu bekommen waren. In einigen arabischen Ländern gibt es derzeit einen weiteren Grund, warum manche Regale leer sind: politische Rhetorik. Händlerinnen und Händler in muslimisch geprägten Staaten boykottieren französische Milchprodukte und folgen damit einem Aufruf des türkischen Präsidenten Erdogan. Hintergrund ist ein seit langem schwelender Konflikt zwischen Frankreich und der Türkei. Neue Fahrt aufgenommen hat der Streit durch den mutmaßlich islamistisch motivierten Mord an einem Lehrer in Frankreich. Dieser hatte zuvor Karikaturen des Propheten Mohammed im Unterricht gezeigt. Frankreichs Präsident Macron hatte nach der Ermordung den Wert der Meinungsfreiheit betont. Frankreich werde Karikaturen und Zeichnungen nicht aufgeben. Der türkische Präsident Erdogan warf Macron Islamophobie vor und rief zum Boykott französischer Produkte auf. Aus der EU hagelte es daraufhin Kritik. Die Reaktionen fasst zunächst Astrid Koral kurz zusammen.
EU-Vertreter in Brüssel und Politiker in einigen Mitgliedstaaten sind sich mit Blick auf das Verhalten des türkischen Präsidenten einig. Sie erklärten sich solidarisch mit Frankreich und nannten die Äußerungen Erdogans nicht akzeptabel. Außenminister Heiko Maas bezeichnete sie als einen neuen Tiefpunkt. Und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz befand, dass die Türkei, die ja weiter Beitrittskandidat ist, sich immer weiter von der EU und gemeinsamen Werten entfernt. Davor warnte auch die EU-Kommission. Den Aufruf Erdogans an seine Landsleute, keine französischen Waren mehr zu kaufen, hat sie gestern deutlich verurteilt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und auch der Parlamentspräsident David Sassoli forderten Ankara auf, die, so wörtlich, gefährliche Spirale der Konfrontation zu stoppen. Das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei ist schon länger angespannt. Auch weil Ankara im Streit über Erdgasbohrungen erneut ein Forschungsschiff ins östliche Mittelmeer geschickt hat. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten der Türkei bei ihrem Gipfel Anfang Oktober bereits Sanktionen angedroht, für den Fall, dass sie ihre Provokationen nicht beendet.
Die Reaktionen aus der EU zum türkisch-französischen Konflikt hat Astrid Koral zusammengefasst. Die geopolitische Dimension spielt bei der verschärften Rhetorik zwischen der Türkei und Frankreich eine Rolle und auch die türkische Innenpolitik. Welche Motivation steckt hinter Erdogans Verhalten? Und wie steht es um die Rolle des Islam in der Türkei? Diesen Fragen ist Marion Sendker nachgegangen.
Allah, im Namen Allahs, das Kalifat und Mohammed.
Skandiert eine Menge in Istanbul nahe des Taksim-Platzes. Ihre Solidarität gilt den Muslimen im Westen. Nach Worten der türkischen Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seien die nämlich die neuen Juden Europas. Erdogan selbst hetzt vor allem gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, wie kürzlich hier bei einer Veranstaltung im zentraltürkischen Kayseri.
Was für ein Problem hat dieser Macron mit dem Islam? Man muss seinen Geisteszustand untersuchen.
Islamophobie, lautet der Vorwurf der türkischen Regierung. Der Professor für internationales Recht, Hasan Köni von der Nationalen Sicherheitsakademie in Istanbul, will das nicht glauben. Immer mehr Muslime gingen schließlich vom Osten in den Westen. Und das würden sie doch nicht machen, wenn die Gesinnung dort islamfeindlich sei. Der Islam habe vielmehr ein Problem mit sich selbst.
Der Islam steckt in einer Depression. Man muss ihn mal reformieren. In der Türkei wird jeder islamische Terrorist dem islamischen Staat zugeordnet, ohne aber das Wort Islam zu benutzen, weil die Regierung sonst den Islam an sich beschuldigen würde. So sichert Erdogan sich Wählerstimmen. Und was Macron jetzt zum Thema Islam sagt, berührt die türkische Politik, weil die Regierung hier so tut, als sei sie der Führer der Muslime.
Von den gegenseitigen Beleidigungen würden beide profitieren. Macron wie Erdogan stünden im eigenen Land unter Druck und sicherten sich durch das lautstarke Auftreten Wählerstimmen. Gerade für Erdogan sei die rhetorische Schlammschlacht mit Macron ein weiteres, nötiges Mosaik in dem Bild von ihm als starken Führer. Daran arbeite er seit einigen Monaten. Denn immer mehr Türken sind unzufrieden mit Erdogan, wie eine Situation vor wenigen Tagen im südtürkischen Malatya beispielhaft zeigt. Erdogan steht im Eingang seines Busses, mit dem er auf Tour ist. Ein Mann ruft ihm zu:
Herr Staatspräsident, wir haben kein Geld mehr für Brot.
Erdogan:
Das halte ich für übertrieben. Aber wenn du meinst, hier, nimm diesen Tee zur Entspannung.
Der Mann, der Brot wollte und Tee bekam, sagte später vor Journalisten, dass er Wähler von Erdogans Partei AKP sei. Er steht für Millionen von Türken, die Tag für Tag mehr unter der Wirtschaftskrise im eigenen Land leiden. Besserung ist nicht in Sicht. In den vergangenen Tagen ist die türkische Währung sprunghaft gefallen. Für einen US-Dollar werden mittlerweile mehr als 8 Lira gezahlt, für einen Euro sogar mehr als 9,5 Lira. Dafür braucht es einen Schuldigen, meint der Professor für internationales Recht, Hasan Köni.
Und wie findet man so einen Sündenbock? Man sagt entweder, die ganze Weltwirtschaft ist schlecht. Oder wir hatten selbst nie Kolonien und deswegen jetzt auch weniger Einfluss als die Franzosen und Engländer.
Weil Erdogan den Westen nicht direkt für die eigene Wirtschaftsmisere verantwortlich machen könne, greife er zu böser Rhetorik. Sinngemäß, wenn das Volk auf jemanden sauer sein wolle, dann nicht auf mich, sondern auf den Westen. Um den Ernst der Lage klarzumachen, setzte Erdogan nur noch einen drauf.
So wie in Frankreich einige sagen, kauft keine türkischen Marken, so richte ich mich an meine Nation. Achtet nicht auf französische Marken, kauft sie nicht.
Dabei können sich sehr viele Türken die teuren Produkte aus dem Ausland ohnehin schon lange nicht mehr leisten. Prominente Ausnahme? Die First Lady, Emine Erdogan. Sie ist laut Medienberichten stolze Eigentümerin einer 45.000 Euro teuren Hermès-Handtasche aus Frankreich. Streng genommen müsste sie die nun wegwerfen. Hasan König glaubt aber, dass der ganze Spuk in kurzer Zeit vorbei ist.
Nach noch ein paar weiteren Bemerkungen wird die Türkei mit Frankreich Kompromisse eingehen.
Das sei bei vorherigen Streitigkeiten auch so gewesen. Die türkische Regierung sei eben sehr pragmatisch. Sobald Erdogan mit der Anti-Frankreich-Rhetorik bei seinen Wählern nicht mehr punkte, werde er sich etwas Neues suchen, über das er schimpfen und das er verteufeln kann.
Der Beitrag von Marion Sendker über die verschärfte Rhetorik zwischen der Türkei und Frankreich und innenpolitische Erklärungsansätze dafür. Nach Entspannung sieht es momentan nicht aus. Die französische Satirezeitung Charlie Hebdo hat in ihrer heutigen Ausgabe eine Erdogan-Karikatur veröffentlicht. Die scharfe Kritik aus der Türkei folgte prompt. Und damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.